Ja? Gut. Das ist das Problem, wenn man das nicht alles versteht, ne? Wenn es übersetzt werden muss. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Dass ich die Predigt halten darf. Unsere Gemeinde ist im Moment dabei, sich wieder zu finden. Ja, heute Morgen haben wir Abendmahl gefeiert und es war ziemlich gut besetzt hier. Ja. Wenn man deutsche Christen fragt, ob sie einen bekannten Menschen im Reich Gottes kennen, dann könnten sie einige Namen nennen. Also für uns sind ganz bekannte Namen Billy Graham. Ulrich Pazani ist jemand, der bekannt ist im deutschen Raum als Christ. Viele von uns kennen auch Karl Studd oder John Wesley und Hudson Taylor. Wenn ich jetzt fragen würde, welche bekannte Person in der Bibel fällt euch sofort ein, dann gibt es wahrscheinlich auch bestimmte Namen, die sofort bei euch da sind. Natürlich denken manche an Jesus. Oder vielleicht Abraham. Oder Paulus. Wir wollen uns heute Morgen einer Person zuwenden, die nicht ganz so bekannt ist. Um es so ein bisschen besser einordnen zu können, was diese Person bewirkt hat, muss man ein bisschen in die Geschichte zurückgehen. Das Volk Israel war ja auf dem Weg aus der Gefangenschaft in Ägypten in das verheißene Land, nach das Gott ihnen verheißen hatte. Und bevor sie in dieses neue Land einziehen konnten, hat Gott ihnen zwei Grundsätze mitgegeben. Und Gott hat gesagt, ihr habt die Wahl, ihr könnt wählen, entweder Segen oder Fluch. Wenn ihr meinem Wort gehorcht, werde ich euch segnen und alles Gute geben. Wenn ihr meinem Wort nicht gehorcht, dann werdet ihr unter den Fluch kommen und es wird euch schlecht gehen. Ihr werdet Gefangene werden, ihr werdet unterdrückt werden, ihr werdet einfach erleben, dass euer Leben nicht gesegnet ist. Mose hat das Volk bis an das Land, verheißene Land geführt. Dann kam Josua und führte es in das verheißene Land. Und nach Josua kam eine Zeit der Richter. Und wenn man so will, diese Zeit ging geistlich immer weiter bergunter. Das Volk Israel war ungehorsam gegenüber den Worten, den Anweisungen Gottes. Und genau das, was Gott verheißen hat, passierte, der Fluch, und zwar, dass die 10 Stämme von Israel 722 vor Christus in die Gefangenschaft geführt wurden.
Und
Also 10 Stämme wurden in die assyrische Gefangenschaft geführt und einige Jahre später, 586 vor Christus, wurden dann 2 Stämme in die babylonische Gefangenschaft geführt. Aber wir wissen, Gott ist ein Gott der Gnade. Und so hat Gott einen Teil dieser Gefangenen wieder zurückgeführt nach Israel. Und diese Rückführung passierte in 3 Stufen. Die erste, da gibt es einen Namen, Zerubabel, wird in der Bibel erwähnt. Die zweite dann unter Esra und die dritte unter Nehemia. Ja, nicht so einfach. Also nach 70 Jahren kehrt ein Teil des Reiches Juda wieder zurück in das Land, das Gott ihnen eigentlich schon längst gegeben hatte. Und jetzt müsste man ja annehmen, nach dieser Strafe, 70 Jahre Gefangenschaft, und jetzt führt Gott sie zurück, dass das Volk dankbar ist und Gott anbetet und ihm nachfolgt und gehorsam ist. Aber nur eine kurze Zeit später geht das Volk wieder genau den alten Weg, den es vorher gegangen ist. Es wird ungehorsam gegenüber Gott. Gott hatte dem Volk zum Beispiel gesagt, wenn ihr in dieses Land kommt, verheiratet euch nicht mit den Völkern, die dort wohnen. Aber was haben sie gemacht? Genau das, was Gott gesagt hat, genau das, was er verboten hat, genau das haben sie gemacht. Sogar die Leute, die verantwortlich waren für das Volk, also Priester, Leviten, die geistlich verantwortlich waren, sie haben noch den größten Blödsinn gemacht und sie waren noch am schlimmsten in ihren Taten. Das heißt, den Tempel als Anbetungsstätte für Gott, den gab es schon wieder, aber das Volk hat trotzdem gemacht, was es wollte. Was liegt näher, als da Ausschau zu halten nach einem starken Mann, der alles ordnet? Ich glaube, das liegt uns immer sehr nahe, wenn irgendwas nicht ganz gut läuft, dass wir versuchen zu organisieren, dass wir versuchen, etwas in die Hand zu nehmen, dass wir versuchen, etwas in Ordnung zu bringen. Aber dann passiert etwas, was immer wieder in der Geschichte passiert ist. Gott selbst greift ein. Gott greift ein und er gebraucht einen Mann dazu, und zwar Esra. Und Esra gebraucht er und damit leitet er eine ganz neue Zeit, eine ganz neue Ära für Israel ein. Und zwar eine Zeit der Erweckung, eine Zeit der geistlichen Erneuerung, eine Zeit der Umkehr des ganzen Volkes. Jetzt kann man fragen, wer war denn dieser Esra? Er gehörte dem Priestergeschlecht an, er war Schriftgelehrter und er war mit dieser zweiten Rückkehrerwelle aus der babylonischen Gefangenschaft wieder nach Israel gekommen. Der König Artasaster, also aus Persien, heutige Iran, hatte ihn beauftragt, zu gucken, ob alles richtig läuft, zu überprüfen, ob das Gesetz in Juda eingehalten wird. Jetzt kann man sich mehrere Fragen stellen. Warum gebraucht Gott einen König aus Persien, um zu überprüfen, ob das Gesetz eingehalten wird? Warum gebraucht Gott diesen Esra für diesen Auftrag? Esra war kein besonderer Mann. Ganz normaler Mensch. Aber man kann an mehreren Stellen im Buch Esra einen Satz lesen. Einen Satz kann man lesen, eine Aussage über Esra. Da heißt es, die gute Hand Gottes war über ihm. Esra 7, Vers 6, genau. Ja. Jetzt kann man fragen, wie kommt es, dass Gott einen Mann besonders gebraucht? Ich weiß nicht, welche bekannten Christen ihr kennt. Also wenn ich jetzt nochmal aufzähle, sei es Billy Graham oder Spurgeon oder Hudson Taylor oder John Wesley oder Georg Müller. Wie kommt es, dass Gott diese Person ausgerechnet gebraucht hat? Manchmal werden aus solchen Namen dann ganz große Helden gemacht, weil wir gar nicht wissen, was eigentlich ihr Geheimnis ist. In Kapitel 7, Vers 10, Esra Kapitel 7, Vers 10, stehen drei Aussagen eigentlich, die ganz wesentlich sind für Esra. Da heißt es, Esra richtete sein Herz darauf, das Wort Gottes kennenzulernen, danach zu leben und es dem Volk Israel zu lehren. Das heißt, er hat für sich einen Entschluss gefasst, was er tun will. Im Neuen Testament, im Lukas-Evangelium, wird uns berichtet, die Begegnung, da sind zwei Frauen, Maria und Martha.
Und
Und Martha arbeitet und macht und tut und sie ist ständig aktiv. Maria setzt sich zu Jesus und hört ihm zu. Und Jesus sagt, das, was Maria gemacht hat, das ist besser. Es ist besser, dass jemand auf meine Worte hört. Esra hat sich auch etwas vorgenommen, und zwar, er möchte auf Gottes Wort hören. Wenn wir den Wunsch haben, dass Gott uns gebraucht, was sind unsere Prioritäten? Ist es unser Anliegen, auf Gott zu hören? Möchten wir wissen, was Gott von uns will? Hier heißt es, Esra schickte sein Herz, also er richtete sein Herz darauf, das Wort Gottes zu erforschen. Und mit erforschen meint darüber reiben, das bewegen, das darüber treten oder einen Trampelpfad anlegen. Es gibt hier in Essen manche Ecken, da gibt es so Brombeerbüsche. Habe ich. Ja, es gibt so ein Dickicht mit Büschen und so. Und wenn man da durch will, dann kann man nicht einfach mal so machen und so machen, sondern da musst du eigentlich eine lange Machete nehmen und so. Also es nützt nichts, da mal schütteln, sondern man muss richtig kräftig anarbeiten. Und so etwas hat Esra mit dem Wort Gottes getan. Er hat daran gearbeitet. Jeremia sagt in Jeremia 15, Vers 16 über das Wort Gottes, dein Wort ward meine Speise, jeden Tag, als ich es empfing. Wenn du möchtest, dass Gott zu dir spricht, dann musst du sein Wort nehmen und darin lesen. Anders geht's nicht. Wenn wir das Wort Gottes nehmen und lesen, dann können wir es aber nicht so gebrauchen, so immer nur das nehmen, was uns gerade passt. So alle schönen Zusagen Gottes, oh schön, ja wunderbar, sondern auch das, was uns nicht gefällt, wo Gott uns auch etwas, vielleicht eine Last auflegt oder eine Aufgabe gibt. Nicht ich beurteile, was wichtig ist im Wort Gottes. 我们就是更主观的去说。 sondern das Wort Gottes steht über mir und es beurteilt mich und sagt mir, was ich zu tun habe. Wenn wir fragen, warum konnte Gott Esra gebrauchen, dann ist es genau das, weil er bereit war, das Wort Gottes zu erforschen. Und ein zweites, er hat es nicht nur erforscht, er hat es nicht nur gelesen, sondern er hat es auch umgesetzt in die Tat, er hat es praktiziert. Können wir mal die Verse aus Kapitel 8, Vers 21 bis 23 und Vers 31 lesen? Okay, Esra hat Menschen mit auf die Reise genommen, die und sie haben auch Schätze bei sich gehabt und sie waren ungeschützt. Sie hätten den König fragen können, kannst du uns Soldaten mitgeben, die uns beschützen? Aber das hätte er als Misstrauen empfunden. Er wollte auf Gott vertrauen und wollte zeigen, wir stehen unter dem Schutz Gottes und wir vertrauen darauf, dass er uns bewahrt. Das heißt, im Neuen Testament, im Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 22, Jakobus 1, 22, das macht deutlich, wenn wir nur mit dem Kopf glauben, das ist kein Glaube. Unser Glaube muss auch zur Tat werden. Wenn ich sage, ich glaube an Gott, aber ich lebe so, als ob es ihn nicht gibt, dann ist das, widerspricht sich das. In Philipper 2, Vers 13, da heißt es, Gott ist, der in euch beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Das macht mir deutlich, Gott stellt uns in Herausforderungen hinein, aber er lässt uns nicht alleine, sondern er hilft uns auch, in den Herausforderungen zu bestehen. Das heißt, ich bin nicht nur auf mich selbst angewiesen, sondern ich erfahre die Kraft Gottes, die in mein Leben hineinkommt und mir die Kraft gibt, Dinge zu tun. Jemand hat mal gesagt, unser Leben, also dein und mein Leben, ist die einzige Bibel, die von anderen Menschen gelesen wird. Denn ob wir wollen oder nicht, andere Menschen beobachten uns. Manch einer hat vielleicht Nachbarn, die wissen viel besser als du selber, wann du ins Bett gegangen bist, wann du aufgestanden bist, wann das Licht ausgegangen ist oder angegangen ist. Und wenn es so ist, dass ich sage, ja, ich glaube an Gott, der die Liebe ist. Aber wenn ich mich dann jeden Tag streite mit meinem Ehepartner oder mit meinem Nachbarn, dann, das widerspricht sich. Das ist nicht in, das geht nicht eins. Das klappt, das funktioniert nicht, das geht nicht. Wen will Gott gebrauchen? Jemand, der bereit ist, das Wort Gottes zu lesen und zu erforschen und es auch zu tun. Und der nächste Schritt ist, es nicht nur zu tun, sondern es auch zu lehren. Diese Reihenfolge lesen, selber tun und lehren ist kein Zufall. Das, was ich andere lehre, hat eine andere Autorität und Vollmacht, wenn ich es selbst in meinem Leben praktiziere. Vielleicht kannst du lesen Esra 9, Vers 13 und 14. Gott gebraucht Esra als einen Fürsprecher für das ganze Volk. Und als das Volk den Schmerz Esras sieht, wird es angerührt und wird es berührt und herausgefordert, selbst Buße zu tun. Gott konnte diesen Mann gebrauchen, weil sein Leben eng verbunden war mit dem Wort Gottes. Ich glaube ganz sicher, dass wenn wir darauf unser Leben ausrichten, nach dem Wort Gottes, wenn wir das tun, wenn wir uns nach Wort Gottes sehnen und danach ausrichten, wird Gott unser Leben segnen. Es gibt genug Menschen, die sagen, ja, ich glaube irgendwie, dass es da oben einen Gott gibt. Aber Menschen sehnen sich danach, dass es echten Glauben gibt, den man spürt und den man erlebt, der wahrhaftig ist.
Und
Ich glaube, wenn unser Leben darauf ausgerichtet ist, das Wort Gottes zu lesen, das Wort Gottes zu tun, das Wort Gottes zu lehren, dass Gott unser Leben segnen wird. Ich glaube, dass Gott uns gebrauchen möchte, dich gebrauchen möchte für die Menschen, in deren Umfeld du hineingestellt bist. Gott segne dich dazu. Amen.